Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Bevor wir angefangen haben, hast du so schön gesagt, das ist ja ein Podcast. Und da geht es nicht darum, wie irgendwie das im Hintergrund aussieht, wobei wir ja ein bisschen vorhaben, unsere Gespräche auch bei YouTube einzustellen, damit wir auch sichtbar sind. Also nur die Stimme zu hören, ist ein Abklatsch gegen das, eine Person mitzubekommen, wie die überhaupt aussieht, wie die sich überhaupt bewegt, was die für Bewegung hat und wie passt die Sprache mit dem Gesicht zusammen. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, auch das, was wir vorhaben, denn wir haben irgendwann mal eine kleine Aufnahme gehabt, da hattest du die Urnen im Hintergrund stehen. Und darüber haben wir gesprochen. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir uns sehen bei den Aufnahmen. Denn wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir beide im Hintergrund ein Ofenrohr haben. Das finde ich gut.
Ja, nicht nur ein Rohr. Guck mal, da sieht man den ganzen Ofen.
Man sieht den ganzen Ofen, ne? Das heißt, und gleichzeitig, wir sind ja im Gespräch und haben immer wieder auch zwischendurch die Gedanken, was nehmen wir für ein Thema, was können wir besprechen? Es gibt ab und zu ein paar Hinweise, die wir von außen bekommen. Da habe ich führe schon eine ganze Liste, wozu ich noch was sagen möchte, noch irgendwann. Das muss aber natürlich thematisch passen. Und auf jeden Fall bin ich heute oder gestern nochmal richtig drüber gestolpert über das Tabu. Das Tabu des Todes. Ich weiß, dass wir mittlerweile eine Zeit haben, wo offensichtlich so dieses ganze Schweigen, das ganze totale Schweigen der Vergangenheit ein bisschen aufgelöst wird, ein bisschen aufgeweicht wird. Es gab noch nie so viele Bücher zum Thema auf dem Markt. Es gibt viele Menschen, die bereit sind, darüber zu sprechen. Und ich erinnere mich trotzdem an ein stationäres Hospiz hier, nicht so weit von Hamburg entfernt, das ich sehr gut kenne, ein sehr schöner Ort. Die haben also in diesem kleinen Städtchen haben sie ein stationäres Hospiz aufgebaut. Über einem Theater. Das war ein ehemaliges Hotel. Deswegen passt das ja auch mit dem, dass die Bewohner eines Hospizes dann als Gäste bezeichnet werden. Okay. Die wollen das Hospiz aufmachen. Das ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Und dann, ja, da drum sind Wohnhäuser. Da sind Ärztehäuser, Praxen. Und dann hieß es tatsächlich für die Leute vom Hospiz, aber die Verstorbenen, die werden doch nur bei Dunkelheit abgeholt, oder? Das heißt, das ist die Unsichtbarkeit. Totenköpfe sind einerseits Mode und andererseits so richtig dicht dran wollen wir das doch nicht haben, ne?
Ja, warum eigentlich? Meiner Meinung nach ja in erster Linie, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Ja. Also es ist einfach komplett aus dem Gesichtsfeld gerückt. Also wir haben das bestimmt auch in vergangenen Podcast-Folgen schon thematisiert, die schwarz verschlossenen Vans, die heute vielfach in der Gegend herumfahren, wo man nicht genau weiß, ne, ist da ein Verstorbener drin, genau, oder hängen da irgendwelche Anzüge von Thomas I. auf der Stange? Das ist, denke ich, ein Aspekt, dass die Menschen einfach das, was ich nicht kenne, ne, wie heißt noch das Sprichwort? Du bist doch die.
Das erste, was mir einfällt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber ich glaube, das war es nicht, ne? Weil nicht sein kann, nicht, was nicht sein darf.
Nee, was ich nicht kenne, das will ich auch nicht oder irgendwie so.
Weil die Buhr nicht kennt, das Fredder nicht.
Richtig. So etwa in der Art war es. Also, das erlebe ich ja auch häufig in Heimen, wenn ich dort einen Menschen aufbahre und zu den Angehörigen sage, jetzt geht mal ins Stationszimmer und sagt mal ganz freundlich, ganz ruhig, da muss man gar keinen Streit reinbringen. Ich möchte, dass unser Vater hier bis morgen noch aufgebahrt ist bis morgen Abend. Und dann kommt häufig sofort die Reaktion, das geht aber nicht. Und dann erst im Verlauf des weiteren Gesprächs wird deutlich, doch, das geht schon. Wir haben in Hamburg eine zeitliche Vereinbarung, 36 Stunden darf der Verstorbene am Ort noch verweilen oder darf er aufgebahrt werden grundsätzlich. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man so ein Zimmer ja auch gemietet hat in einem Heim. Und das dritte ist aber genau dieser Punkt des nicht dran gewöhnt Seins. Die kennen das, dass der Bestatter sofort abholt oder ein paar Stunden später oder zumindest noch am selben Tag. Und dann will man das genauso haben, wie man es kennt. Und erst dann in der Folge, ne, kommen Gespräche darüber, dann schauen sie sich möglicherweise sogar mal das an, wie der jetzt da schön aufgebahrt ist und sind dann ganz beeindruckt. Da wacht irgendetwas in ihnen auf, dass sie sehen, aha, das ist ja eigentlich auch doch was Schönes. Und das haben wir eben ganz allgemein überall in der Gesellschaft. Dieses, ich kenne das eigentlich nicht. Und wir sind ja, oder du bist ja gestern besonders auch auf das Tabu wieder gestoßen, meine ich, durch mich, ne? Ich hatte dir ja gestern davon berichtet, ich versuche ja gerade mich niederzulassen in Hamburg und möchte gerne einen schönen Raum. Ich hatte da so ein wunderbares Angebot mit riesigen schönen Schaufenstern und ein großer 50 Quadratmeter Raum, wo ich also alles hätte machen können, was also gleichzeitig ein Büroraum, ein Beratungsraum, ein Seminarraum, ein Abschiedsraum und ein Aufbahrungsraum hätte sein können. Also da hätte ich da hinten so einen kleinen Raum abgetrennt für die Aufbahrung. Und zunächst fand das Anklang. Also der Vermieter war ganz angetan von meiner Sache, hat mir auch sehr, sehr, wir hatten einen sehr, sehr freundlichen Austausch. Und zum Schluss hat er mir aber abgesagt, auch sehr wertschätzend meiner Sache gegenüber, mit der Begründung, dass das eben nachbarschaftliches Konfliktpotenzial beinhaltet. Also dass aufgrund der sensiblen Nutzung sozusagen und der auch der Ruhezeiten und ich weiß nicht, was er da alles aufgezählt hat, aber vor allen Dingen, denke ich, geht es um diese sogenannte sensible Nutzung, dass damit unter Garantie, wenn da Menschen unmittelbar links und rechts und oben und überall leben, dass die da möglicherweise sich dran anstoßen.
Vor allem, sie werden ja an was erinnert, ne?
Richtig.
Und das, ich habe den Eindruck, wir sind ja schon öfter daran gewesen, dass ich gedacht habe, wir als Gesellschaft in der Öffentlichkeit, wir hüpfen nicht mit unserer Gedankenwelt über den ersten und über den letzten Atemzug hinaus. Aber das würde in dem Moment ja auf irgendeine Art und Weise auch stattfinden. Wir werden an unsere Sterblichkeit erinnert. Und das möchten wir nicht so gerne. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer aufgeklärten Gesellschaft ein sehr hohes Potenzial an magischem Denken haben.
Genau. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ein Bestatter sieht, das ist ja auch so ein bisschen so, man zuckt förmlich zusammen und denkt, oh Gott, das bringt Pech möglicherweise. Also das sehe ich wirklich in manchen Gesichtern, auch wenn wir da jetzt doch schon ein ganzes Stück von weggekommen sind, ist es aber immer noch deutlich vorhanden.
Ich sag ja mittlerweile immer, da würde ich auch sagen, da könnten wir auch noch mal eine Sendung draus machen, aus dem ganzen Vorsorgevollmachtsprogramm und so weiter, dass ich manchmal zu Menschen sage, wenn sie keine Patientenverfügung haben, dass ich denen dann sage, weißt du was, wir machen mal eine Wette. Wenn du das schaffst, an einem Tag eine Patientenverfügung zu machen und am gleichen Tag zu sterben, dann mache ich eine Flasche Sekt für dich auf.
Weil das Was ist denn das?
Ja, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen keine Patientenverfügung machen, aufgrund dieses magischen Denkens im Hintergrund.
Du sprichst also auf die Kurzfristigkeit an, die häufig dieses hat, ich prokrastiniere, ich schiebe vor mir her und dann muss ich aber doch plötzlich.
Dann haben wir eigentlich die drei Affen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Und es gibt zum Beispiel, ich hab ja vor Jahren, denn da gab es in einem Programmkino in Hamburg, gab es diesen Film von Elisabeth Kübler-Ross. Hm. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch Religion in der Oberstufe unterrichtet und hat den SchülerInnen gesagt, Also ich schenke ihnen Sonntagnachmittag, da ist der Film, wer möchte mit? Und dann sind alle mitgekommen. Ich glaube, ich bin mit 30 jungen Leuten dahin gegangen. Und da gibt es in dem Film eine kleine Sequenz, da wird ein Tisch gedeckt und dann sagt eine Stimme, du darfst nicht vom Tod sprechen, sonst kommt er und holt dich. Okay, so, das war eigentlich ganz ruhig in dem ganzen Ding. Nach dem Film, wir gehen nach raus und dann kommt eine Schülerin zu mir, 16 Jahre alt, und dann sagt sie, ich habe eine Frage, es in dem Film hieß es, du darfst nicht davon sprechen, sonst kommt er und holt dich und ich denke jeden Tag an den Tod. Ich möchte auch unglaublich gerne in meinem Leben Altenpflegerin werden und so weiter. Aber jetzt habe ich ganz tolle Angst gekriegt. Und dann habe ich zu dieser jungen, sehr jungen Frau gesagt, wissen Sie was, Elisabeth Kübler-Ross ist ein altes Weib geworden. Ich glaube, 86 ist sie geworden. Dann habe ich gesagt, die hat auch Zeit ihres Lebens, die hat Tag und Nacht über den Tod geredet. Wissen Sie was und was die kann, das können Sie doch auch. So schnell kann der also nicht kommen, der Tod, ne? Das hat die total beruhigt. Das heißt, sie kann ein altes Weib werden und täglich an den Tod denken. Und das war magisches Denken.
Was ich aber jetzt doch noch hinzufügen muss an der Stelle, ist, dass Elisabeth Kübler-Ross ganz große Schwierigkeiten mit dem Sterben hatte.
Ja.
Wir halten sie ja so sehr in Ehren und sie war ja wirklich die erste große Sterbeforscherin.
Ja.
Und also wirklich hat Großartiges geleistet und ihr ganzes Leben leidenschaftlich diesem Thema gewidmet. Und am Ende des Lebens, sie war ja ein Drilling, haben ihre Schwestern auch da zur Stellung genommen, wie schwer das war. Es gibt einen Film, den kann man bei Amazon Prime sehen, eine Dokumentation.
Das war der Film, den ich mit den Schülern angeguckt habe.
Ach, wo man sah, wie schwer dieser letzte
Gang. Ja, aber weißt du, eine sehr versierte Hebamme, wenn die ein Kind in die Welt setzt, heißt doch nicht, dass die weniger Wehen hat. Und das ist doch beim Sterben genau die gleiche Nummer. Also
ja, wobei, schon, hast du vollkommen recht. Was mich vielleicht so ein ganz klein wenig daran irritiert hat, ist nicht so sehr das Phänomen, dass derjenige, der etwas besonders gut bearbeiten kann im Leben, im weitesten Sinne, ob er jetzt doziert darüber oder forscht darüber oder wie auch immer, und fast was Geniales hat, dass er das selber nicht so gut kann. Es ist eigentlich weniger das, sondern mehr die Tatsache, dass sie ja so stark diese andere Seite auch beforscht hat. Also das, was uns da erwartet auf der anderen Seite. Und dass offensichtlich ihr eigenes Vertrauen sich da bis noch nicht so ganz hingestreckt hat. Ja. Oder irgendetwas hat da ja vorgelegen, dass sie sozusagen auf dieser Seite irgendwie nicht loslassen konnte. Und diesen Absprung, ne, weil es ist ja ein Sprung,
ja,
in dieses Ungewisse und auch dieses Wort, dieses schöne Wort von Hilde Domin, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug, kommt ja zur Geltung. Und ich kann das so gut verstehen, dass man da steht und sich nicht traut. Dennoch war ich jetzt bei ihr, muss ich sagen, ein kleines bisschen überrascht, obwohl, wenn wir jetzt drüber reden, dann denke ich, nee, warum eigentlich? Das heißt ja.
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 Weißt du, das ist ja auch wieder vielleicht so ein Punkt, wo ich denke, wir maßen wir uns an, darüber für andere zu sagen, was den Schwierigkeiten macht.
Absolut.
Und das geht ja auch nicht, sondern auch Elisabeth Kübler-Ross ist ja sehr wahrscheinlich um ihre Lebensbilanz nicht drumherum gekommen. Und wer weiß, was da alles als Steinchen im Weg liegt, was wir uns alle doch mal angucken müssen. Alle. Und das wartet auf uns. Und ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, dass ich Menschen sage, vielleicht ist der schönste Segen der, dass ich sagen kann, mögest du einen leichten Tod haben.
Ja, wir waren ja bei dem, oder sind ja bei dem Tabu. Das ist natürlich eine furchtbare, also ich bin auch immer noch total traurig, muss ich gestehen, nach dieser Abfuhr, auch wenn sie eine sehr respektvolle und
freundliche,
zugewandte Abfuhr war, war es dennoch eine Abfuhr. Und auch vor allem vor dem Hintergrund, dass für mich ganz klar ist, dass ich mich und mein ganzes tun, meine ganze Arbeit in einem Raum sehe, der sehr, sehr, in sehr, sehr lebendiger Umgebung liegt, weil ich mich überhaupt nicht, mir gar nicht vorstellen kann, in so einer toten Gegend zu hocken. Das passt nicht zu mir und es passt meiner Meinung nach auch überhaupt nicht zum Thema und schon gar nicht zu meiner Begeisterung, dieses Thema eben ins Leben zu bringen.
Ja.
Und der Punkt ist, klar, könnte ich überall einen Raum mieten, aber die Aufbahrung ist das Problem. Und da ist es wiederum ganz wichtig, einen Vermieter im Hintergrund zu haben, der da auch sagt, das ist in Ordnung. Man will, wie du richtig gesagt hast, den Tod nicht sehen. Ja, weil er uns erinnert an das eigene Sterben. Und so ein Schild, das dann Bestatter ist, ist vielleicht auch manchmal schon schlimm genug. Aber ich glaube, da leben wir jetzt tatsächlich in einer Aufhellung schon, dass da die Dinge bunter und auch gefälliger werden. Aber dann einen Sarg zu sehen, der da aus dem Auto ausgeladen wird und hineingetragen oder wieder herausgeholt, das ist eben einfach noch eine Nummer zu groß. Und da weiß ich, sind andere Bestatter aus dem Grunde ins Industriegebiet abgewandert.
Viele.
Mit ihrem Geschäft. Und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Und gleichzeitig kenne ich ein paar Bestattungshäuser, die das tatsächlich hingekriegt haben.
Hm.
Die sind direkt, wie sagen wir es in Hamburg, mitten Mang.
Genau.
Und das ist natürlich abhängig davon, inwieweit der Mut von VermieterInnen da ist, zu sagen, wir öffnen uns.
Und aber sag mal eben, meinst du wirklich Bestattungshäuser, die auch selber aufbauen mitten machen? Das ist ja der Punkt. Das ist ja die Frage.
Das mit dem Aufbauen, ja, das ist eine andere Nummer.
Genau, weil mitten Mang sein, habe ich ja eben gesagt, das hält sich ja schon auf und wird bunter und das, also das geht alles, das ist nicht der Punkt. Aber
die Särge stehen im Schaufenster, aber die Aufbahrung, die ist am Rande.
Genau, und da für mich der Mittelpunkt meiner Arbeit die Aufbahrung beziehungsweise vor allem auch ein entsprechender Abschied ist und eigentlich auch eine Totenwache. Also ich würde gerne einen Raum haben, wo die Menschen dann einen Schlüssel bekommen und können da Tag und Nacht 3 Tage lang ihren Verstorbenen sehen und ihn auch bewachen sozusagen und bei ihm sein und ihm Gesellschaft leisten.
Und das tun damit etwas. Sie tun damit etwas für die Verstorbenen und für sich selbst.
Richtig.
Und vielleicht für die ganze Gesellschaft noch obendrauf.
Genau. Und wer da eine Idee hat, der darf sich gerne an uns wenden und sagen, ich hätte da was.
Das finde ich ganz großartig, was du jetzt eben gesagt hast, weil genau das wollte ich jetzt zum Abschluss sagen.
Ja?
Also, ich drücke sehr die Daumen dafür, dass sich da etwas auftut. Bis nächstes Mal.
Ciao.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.